Theresa Schmidt hat vor über 10 Jahren ihre eigene Mental Journey begonnen und setzt sich seitdem mit ihrem eigenen inneren Schmerz auseinander, befreit sich von diesem, geht in die Beziehungsarbeit mit den Menschen in ihrem Leben und in die innere Kindheilung. Heute bietet sie genau das an, Trauma- und Beziehungsarbeit im Einzel- oder auch Gruppen- und sogar Paar-Coaching. Begonnen hat sie diesen Prozess also, weil sie damit anfing, sich mit sich auseinanderzusetzen. Denn Theresa hat selbst eine interessante Lebensgeschichte. Mit 17 das erste Mal Mutter geworden, ist sie heute bereits vierfache Mami. 4 wundervolle Kinder, wie sie selbst sagt, von 3 unterschiedlichen Vätern. Etwas, wozu sie heute steht. Etwas, was heute genau die Farbe in ihr Leben bringt, die sie liebt. Aber auch etwas, was Aufarbeitung bedarf. Was bedeutet es überhaupt, sich mit seinem inneren Kind zu verbinden, auseinanderzusetzen und zu heilen? Ich wollte mehr von Theresa wissen und uns allen nochmal ins Bewusstsein rufen, welche große, aber auch tolle Verantwortung wir für diese kleinen Lebewesen haben, die wir in diese Welt gesetzt haben, um sie zu begleiten und zu starken Menschen heranwachsen zu lassen. Wir sprachen also darüber, was wir ihnen mitgeben wollen und manchmal unbewusst mitgeben, obwohl wir es so gar nicht wollen, weil wir selbst Flecken in uns tragen, die vielleicht unbearbeitet oder unreflektiert sind. Und ich wollte natürlich von Theresa wissen, wie sich für sie 4-mal das Mutterwerden angefühlt hat, in 4 so unterschiedlichen Phasen ihres Lebens und mit der eigenen Selbstständigkeit. Welche Herausforderungen hat sie erlebt, welchen Druck gespürt und wie findet sie heute die Balance zwischen Babys und Business? Das Gespräch mit Theresa hat sicher etwas für alle Zuhörer mit eigenen Kindern, aber auch für die, die noch keine eigenen Kids haben. Deshalb viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany mit Theresa Schmidt. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ah, Theresa, erstmal schön, vielen Dank, dass du dir deine Zeit nimmst für mich. Wenn man jetzt jemanden kennenlernt, den man vorher gar nicht kennt und der mit deinem Berufsweg nichts zu tun hat, wie würdest du dem erklären, was du beruflich machst?
Also erstmal vielen Dank, liebe Nora, dass ich hier heute zu Gast sein darf bei dir im Podcast.
Sehr gerne.
Ich würde es so beschreiben, dass ich ihn oder sie dabei unterstütze, sich von Schmerz, von inneren Wunden aus der Kindheit zu befreien, um wieder ganz zu sich selbst zu kommen. Ja, das können jetzt größere, ich nenne es ja Traumata, Wunden, Schmerzen sein, kleinere Erlebnisse in der Kindheit, die zu Verhalten im Erwachsenenalter geführt haben, wo sich Menschen, die mit mir arbeiten, nicht so wohl fühlen, besonders in Beziehungen. Ich begleite auch Paare dabei, ihre Beziehung wieder zu heilen, die Beziehung zu sich und natürlich auch die Beziehung, in der sie leben. Und das, was ich mache, ist Trauma- und innere Kindarbeit und ich gehe davon aus oder bin davon überzeugt, dass wir alle in unserer Kindheit Situationen, Erlebnisse gehabt haben, die traumatisch für uns waren. Das können auch kleine Erlebnisse sein. Trauma heißt einfach eine seelische Verletzung. Das kann auch sein, nicht gesehen, nicht gehört, nicht richtig wahrgenommen worden zu sein, emotional mit seinen Bedürfnissen, wenn Grenzen nicht gesehen und gehört worden sind. Dann hat das zum Beispiel auch einen traumatischen Einfluss auf unser Selbst als Kind schon. Und ich unterstütze Menschen dabei, sich davon wieder zu befreien und quasi ihr authentisches Selbst wieder zu entwickeln.
Mhm. Genau. Das heißt, du hast gesagt, du gehst davon aus, dass jeder von uns solche Traumata erlebt hat, in unterschiedlichen Größen vielleicht. Mhm. Wie schnell fügt man einem Kind ein Trauma zu? Also dieses Beispiel mit nicht gesehen, nicht gehört zu werden, das ist ja nicht der alltägliche, ich achte mal kurz nicht auf dich, weil ich eine Alltagssituation zu Ende machen muss oder eine Aufgabe, sondern es geht ja wahrscheinlich schon um dieses tiefe Emotionale, ich ignoriere die Bedürfnisse des anderen wahrscheinlich.
Genau, also es ist, ich kann jetzt sehr, sehr lang darüber erzählen, auf jeden Fall, weil es ein ganz breites Spektrum an Verhaltensweisen mit sich bringt. Es hat natürlich was mit dem Bewusstseinsgrad zu tun, mit dem Bewusstsein unserer Eltern und da die meisten, ich zähle mich da auch dazu auf jeden Fall vor Jahren, mir meines Verhaltens auch aus meinem ungeheilten Trauma heraus nicht bewusst war, habe ich natürlich auch etwas weitergegeben. Ja, aber das kann so anfangen, dass wir zum Beispiel Kinder mit ihren Bedürfnissen nicht sehen, weil es primär um unsere eigenen Bedürfnisse geht. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Mutter bin, die das Kind bekommen hat, damit das Kind mir den Wunsch erfüllt, dass ich ein Kind habe. Ja, also mein starker Wunsch ist, ein Kind zu haben, und ich bekomme dann dieses Kind. Dann ist das Kind erstmal dafür da, den Wunsch der Mutter zu erfüllen. Das heißt, in der Mutter wird eine Verhaltensweise wirken, dass es wenig um das Kind geht, sondern erstmal um die Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Ja, und das spürt das Kind irgendwann. Und das kann zum Beispiel die ganze Kindheit übergehen. Und das nennen wir dann auch Entwicklungstrauma, weil das Kind dadurch nicht die Möglichkeit hatte, sich frei zu entfalten und auch ein stabiles Selbst zu entwickeln. Ja, das kann dann sein, dass das Kind lernt, sich anzupassen, dass es sehr viel Leistungsdruck erfährt, dass es emotional nicht gesehen wird. Das können Mütter sein, die selbst emotional von sich getrennt sind, abgetrennt sind seit ihrer Kindheit und quasi mit Emotionen ihrer Kinder gar nicht umgehen können und auch immer vermeiden, dass ihre Kinder Emotionen zeigen. Ja, weil das einfach für die Frauen oder die Eltern eine große Herausforderung mit sich bringen würde, dort in diese Begleitung emotional auch mit reinzugehen. Das heißt, ich habe erwachsene Klienten, die haben als Kind nie wirklich weinen können, die haben Wut unterdrücken müssen, also ein sehr starkes, angepasstes Verhalten als Kind schon gelernt, was später natürlich dazu führt, besonders in Beziehungen Emotionen zuzulassen, sie auszusprechen und sie selber auch zu fühlen und dem anderen Partner natürlich auch spürbar zu machen. Also es fängt für mich schon dabei an, dass wir unseren Kindern zum Beispiel wenig Entscheidungen erlauben, selbst zu treffen. Natürlich nicht welche, die Gefahr mit sich bringen, aber zum Beispiel beim Thema Ernährung, ne, was möchtest du essen, Fleisch oder kein Fleisch, was ist das überhaupt? Das war mal ein Lebewesen, ja. Also da fängt auch so ein bisschen dieser Selbstverrat an, dass wir einfach oft unbewusst auch Handlungen unserer Eltern übernehmen, die aber einen Einfluss auf unser Kind haben. Ja, und quasi das Kind dadurch auch nicht die Möglichkeit hat, selbst entscheiden zu können, lernen zu können. Ich lerne dadurch Selbstvertrauen und ich kann entscheiden und werde von meinen Eltern begleitet. Mein Sein wird gesehen. Ja, und das passiert alles unbewusst. Das ist nicht so, dass wir Eltern sagen, wir machen das jetzt mal so, weil wir nicht wollen, dass unser Kind sich hier frei entfaltet und seine Träume lebt später mal und zu seinem Selbst kommt quasi, sondern das passiert, weil die meisten Eltern selber sehr viel ungeheilte Anteile und Wunden ihres inneren Kindes in sich tragen und das einfach weitergeben. Ja, Konditionierung, Prägung, Einflüsse, alles.
Das heißt, Traumata muss nicht immer, sag ich mal, das Schlimmste mit sich ziehen, diesen bewussten Missbrauch vielleicht,
Ja,
ob
genau.
emotional oder körperlich, sondern das können auch tatsächlich unbewusste, ungewollte, gar nicht bös gemeinte, ja, Verhaltensweisen sein, die man dem Kind gegenüber an den Tag legt.
Genau, absolut. Also natürlich sind Schocktraumata, Verlust des Elternteils, einer ist verstorben, sexueller Missbrauch, Gewalt. Es ist aber auch traumatisch, wenn Eltern der Überzeugung waren, Babys sollen schreien, damit sie sich ans eigene Bettchen gewöhnen und dann Klienten später wahnsinnige Panik haben, alleine zu sein, überhaupt nicht allein sein können, auch nicht in Beziehungen, weil wir dann dahinter kommen, im Babyalter gab es mehrere Tage oder Wochen, wo das Kind wirklich mit sich alleine war in diesem Bett und auch innerlich ums Überleben gekämpft hat. Und wenn wir diese Situation aber nicht kennen und dieses Trauma nicht aufdecken, dann können wir das auch nicht im Hier und Jetzt verändern. Und da bin ich der Überzeugung, hat jeder von uns kleinere und auch sehr, sehr viele Menschen größere Traumata auf jeden Fall in der Kindheit miterlebt, ganz klar.
Jetzt hast du vorhin gesagt, dass das Kind zu bekommen auch tatsächlich eine Wunscherfüllung für die Mutter oder für die Eltern sein kann und so eine Art Egoismus mit sich ziehen kann. Ich würde jetzt mal aus eigener Erfahrung behaupten, dass, also zumindest was bei mir so, der Wunsch, Mutter zu sein, Kinder zu bekommen, den gab es schon länger. Das Bewusstsein, dass man halt eine Familie gründen möchte. Dann entscheidet man sich irgendwann dazu, das Wunder nimmt seinen Lauf und ein Kind wächst in einem heran zu einem kleinen Lebewesen und dann wächst man tatsächlich auch selbst, finde ich, in dieses Muttersein hinein. Hat sich natürlich vorher Gedanken gemacht, aber wie es dann tatsächlich ist, wie man selber ist, was sich ja in einem regt, wie es sich anfühlt, Mutter zu sein, was mit der Verantwortung einhergeht, das erfährt man ja oft erst, wenn es dann soweit ist. Kannst du Tipps geben, wie man sich vielleicht vorbereiten kann oder hineinwächst, weil es gibt ja keine Art Führerschein oder Ausbildung zum Elternsein.
Also erstmal, ja, ich weiß, was du meinst, ist auch eine super Frage. Also ich habe mich bei keinem meiner vier Kinder bewusst hingesetzt und habe mir darüber wirklich Gedanken gemacht.
Ja.
Das heißt, heute aus der heutigen Sicht würde ich erstmal natürlich jedem empfehlen, sich mit seinen Verhaltensweisen auseinanderzusetzen, also wirklich innere Arbeit zu machen, bevor ich ein Kind bekomme. Ich würde es nur empfehlen, ist natürlich eben seine Entscheidung, ne? Und ich würde auch immer mal die Eltern, also ich würde empfehlen, dass wir unsere Eltern fragen, warum sie mich denn bekommen haben. Ja, was war der Grund, warum meine Eltern mich bekommen haben? Ja, und dann kriegen wir meistens natürlich nicht die Antwort, weil ich in meiner Selbstliebe war, in der harmonischen Partnerschaft und dir einfach dieses Leben schenken wollte, sondern oft ist es halt so, hab mir unbedingt ein Kind gewünscht, wollte unbedingt ein Mädchen, die Partnerschaft sollte gerettet werden oder vielleicht auch ich war ein Unfall oder war gar nicht so gewollt. Ne? Also meistens war das nicht wirklich so, dass zwei Menschen sich sehr, sehr gut und tief kennen und dann sagen, wir schenken einem Kind das Leben und wollen für das Kind da sein und es lieben und einfach aufwachsen sehen und begleiten und irgendwann wieder loslassen, sondern wie du schon meintest, dieses Verhalten, was manche da haben mit diesem unbewussten egoistischen Verhalten, denke ich, ist sehr weit verbreitet, natürlich auch unbewusst. Was ich empfehlen kann, ist sich einfach mal zu fragen, was ist die Absicht dahinter? Also was möchte ich denn dem Kind geben, wenn ich mich mal komplett rausnehme? Ja, es würde mal gar nicht um mich gehen, sondern was habe ich diesem wundervollen Wesen, was ich auf die Welt bringen möchte, denn zu geben? Ja, und nicht, wie soll es sein und was darf es mir geben? Ja, sondern was habe ich zu geben? Und ich das denke, das machen wenige. Also ich habe es auch nicht gemacht, sondern ich habe auch gesagt, ich wünsche mir eine Familie oder ach, ich hätte jetzt gern auch noch eine Tochter oder so, ne? Aber es war nicht, was habe ich zu geben? Mhm. Ja, sondern es war eher so, ich möchte was bekommen.
Ja.
Ja, und ich denke, das spielt eine große Rolle und auch gerade in Beziehungen, sich wirklich mit dem Partner auch hinsetzen, wenn es in diese Planung geht und wirklich auch mal zusammen abchecken, was sind denn deine Werte, was sind meine Werte und wie können wir die zusammen integrieren, dass sie wundervoll sind, auch für unser Kind und für unser Familienleben. Denn ich habe ganz viele Paare in emotional abhängigen Beziehungen, wenn wir aus dem Trauma heraus in Beziehung gehen, aus Mangel, aus dem Brauchen, aus diesem Needy-Sein dann und Kinder bekommen, dann kommt das irgendwann auch schnell zu Punkten, wo das nicht mehr harmonisch wird. Ja, weil wir uns nicht wirklich kennenlernen, weil es erstmal darum geht, Hauptsache, wir sind in einer Bindung. Ja, wir sind hier jetzt in einer Beziehung und jetzt kriegen wir noch ein Kind und dann ist die Sache hier safe. Und dann kann es aber irgendwann dazu kommen, dass ganz viel doch nicht so wird, wie wir uns das vorstellen, weil wir uns vorher nicht bewusst Gedanken darüber gemacht haben, auch nicht mit unserem Partner. Das soll nicht heißen, dass wir alles vorher wissen, wie das wird mit einem Kind. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass sich die werdende Mutter und der werdende Vater wirklich sehr gut kennen, eine tiefe Verbindung aufgebaut haben, ein ehrliches, wertvolles, vertrauensvolles Fundament und dann das Kind kommt. Mhm. Ja, und da ist halt ganz wichtig auch zu wissen, bin ich jetzt hier in diese Beziehung hinein aus meinem, wie ich es nenne, ungeheilten Trauma, ne, oder ist das hier wirklich eine tiefe, schöne Verbindung? Weil das ist ja so auf jeden Fall so, dass unsere Kinder das Fundament mitnehmen, ne, was wir ihnen zeigen aufgrund unserer Beziehungen. Also jedes Kind hat die Grundlage, was es später mitnehmen wird, seine eigenen Beziehungen zu leben der Eltern. Die Beziehung unserer Eltern ist das Fundament unserer Beziehungen. So, das heißt, jedes Kind, was geboren wird, hat einen Vater und eine Mutter im Elternhaus oder auch nur ein Teil, dann kommt vielleicht jemand Neues dazu und das, was da vorgelebt wird, prägt das Kind. Das wird das, was es später sehr wahrscheinlich wiederholen wird. die Beziehung der Eltern. Und je mehr wir uns darüber Gedanken machen und unsere eigenen Beziehungen, in denen wir sind, natürlich unsere partnerschaftlichen Beziehungen, vorher mal zu ergründen, zu durchleuchten, uns Fragen zu stellen, ne, dann desto schöner kann das auch für das Kind sein und desto bewusster kann dieser Weg dann auch zusammen in der Familie mit dem Kind gegangen werden.
Nehmen wir mal an, man hat diese innere Kindarbeit nicht vor der Geburt des ersten Kindes gemacht, sondern kommt erst später dazu. Würdest du sagen, dass man dann immer noch Sachen aufarbeiten kann und sozusagen das Elternsein verbessern kann? Oder ist der Zug dann abgefahren?
Nee, der ist überhaupt nicht abgefahren. Also da kannst du wirklich anfangen, wenn du anfangen möchtest und wenn du jetzt irgendwie zugehört hast und merkst, oh, da ist irgendwas in mir, was ich mir mal anschauen darf oder meine Kinder triggern mich und ich reagiere dann immer wieder so oder so, ne? Und das ist nicht zu spät. Ich habe ja auch erst vor, naja, wohl vor über 10 Jahren angefangen, aber dann natürlich immer intensiver, immer stärker. Und mein ältester Sohn, der heute 20 ist, profitiert natürlich immer noch davon. Das heißt, es ist völlig egal. Hauptsache, du fängst dann an. Ja, es ist dafür nicht zu spät.
Ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch mal so eine kleine Umfrage in meinem eigenen Bekannten- und Freundeskreis gemacht zum Thema Traumata in der Kindheit und inneres Kind und so weiter, was überhaupt schon so bekannt ist und ob den einzelnen Personen, das waren Frauen und Männer, auch einfallen würde, was vielleicht ihre eigenen Traumata sind. Und ich würde sagen, das war sehr gemischt. Also manche haben sofort gewusst, was es bei ihnen wäre. Manche haben auch nicht drüber geredet, haben nur gesagt, ja, ich wüsste es, haben auch teilweise schon eigene Coachings hinter sich und andere haben gesagt, also ich hatte eine wunderbare Kindheit, alles in Ordnung. Jetzt hast du gesagt, du würdest behaupten, jeder hatte oder hat Traumata-Erfahrungen gemacht.
Genau.
Jetzt stell ich mir natürlich zwei Fragen. A, wie geht man mit jemandem um, der sagt, ich habe keine? B, wie findet derjenige heraus, wo er graben muss? Und naja, eigentlich sind es drei Fragen. Und C, ist es immer so gut zu graben oder ist man vielleicht, wenn man mit sich glaubt, im Reinen zu sein, dann eigentlich auch ganz, ganz zufrieden und könnte es auch so lassen, wie es ist?
Ja, also zu der letzten Frage, das darf jeder für sich entscheiden, ne? Wenn jetzt jemand zu mir sagt, ich bin mit mir zufrieden, ich bin mit mir im Reinen, was ich sage, können die wenigsten behaupten, radikal ehrlich mit sich im Reinen zu sein. Und wenn, was heißt das eigentlich? Denn wir sind ja hier, finde ich, um uns weiterzuentwickeln. Und diesen ganz reinen Zustand, den hatten wir eigentlich auch noch nicht, wo wir hier angekommen sind, weil es gibt natürlich vorgeburtliches Trauma. Das heißt, Emotionen, biochemische Stoffe sind aus unserer Mutter heraus in unser System gekommen, als wir in ihrem Bauch waren. Das heißt, wirklich ganz rein ist keiner hier angekommen. Ja? Wenn jemand sagt, ich fühle mich gut, ja, ich merke keine Trigger, das heißt, ich merke nicht, dass andere Menschen in mir ein Verhalten auslösen, was mich schmerzt, wo ich schnell wütend werde, wo ich vielleicht andere Menschen verletze. Ne? Ich bin da total mit mir im Reinen, ich bin in meinem Frieden, dann ist das okay. Ja, ich denke aber, dass es auch da irgendwo was gibt. Ja, vielleicht in einer Beziehung, vielleicht auch im Umgang mit Kindern. Das kann ich jetzt so nicht so sagen, weil ich den Menschen nicht kenne. Aber erstmal, wenn jemand sagt, ich fühle mich da gut, ich möchte da nichts gucken, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie was finden würde oder möchte, dann ist das okay. Die meisten Menschen, die sagen, meine Kindheit war super, die gehen davon aus, dass es eine Versorgung gab, dass beide Eltern da waren, dass es auch Unterstützung gab, dass die Eltern sie auch lieb gehabt haben. Aber das heißt nicht, dass sie zum Beispiel emotional gesehen worden sind. Ja, das heißt, wenn dieser Mensch emotional Defizite hat oder emotional unreifes Verhalten zeigt, auch das wäre dann ein Trauma gewesen. Ja, also es das heißt nicht, dass wenn zwei Eltern da waren, sich gekümmert haben, vielleicht auch auf materieller Ebene alles gemacht haben, ich gut in der Schule war, danach einen Job hatte, danach in die Beziehung gegangen bin, dass da nie in der Kindheit irgendwas war, was dich jetzt quasi innerlich noch, also wo innerlich noch eine Wunde ist. Ne? Vielleicht ist das verdrängt, vielleicht zeigt sich die manchmal, aber nicht immer. Aber ich gehe wirklich davon aus, dass es bei jedem irgendwas ist. Genau.
Jetzt frage ich mich natürlich, was so das Ziel des Ganzen ist. Also ist, es scheint so, als ob es wahnsinnig schwer ist, seinen Kindern nichts mitzugeben.
Ja, ist es auch.
Also weil,
ja.
Ne, weil wir selber vielleicht unbearbeitete Punkte in uns haben, weil die Welt einfach auch kompliziert ist teilweise.
Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es diesen Anspruch auf Perfektionismus oder auf, wie nennt man das, das Ziel des Ganzen sozusagen?
Also Perfektionismus ist es für mich auf gar keinen Fall. Das ist, Perfektionismus steht für mich zum Beispiel für verminderten Selbstwert, der halt überdeckt wird. Ja, wenn du perfektionistisch bist, dann, ja, wie gesagt, spricht das für einen nicht so guten Selbstwert, den du halt überdeckst, ne? Und immer wieder noch mehr machen, um Anerkennung zu bekommen, zum Beispiel.
Ja,
es geht für mich nie darum, perfekt zu sein. Denn was ist denn perfekt? Also ich kann dir jetzt vielleicht sagen, das, was ich mache, finde ich schön und du würdest es ganz anders machen. Ja, das heißt, Ziel ist eigentlich oder die Absicht ist eigentlich, sich von allen oder den meisten Konditionierungen der Kindheit, der eigenen Kindheit zu befreien, von all diesen ungeheilten Anteilen, ja, um quasi selbst wieder zu sich zu kommen, sein Selbst zu entdecken und das natürlich auch seinen Kindern vorzuleben. Das heißt als Mutter zum Beispiel auch lernen, Grenzen zu setzen, Bedürfnisse zu äußern. Ja, ganz viele Kinder haben in ihrer Kindheit nicht erfahren, dass die Mutter mal Nein gesagt hat. Nein zum Partner, Nein zu sich selbst in Situationen, ja, Nein für, zu sich zu sagen, um quasi auch damit die Selbstliebe auszudrücken. Ja, Nein zu anderen zu sagen, Bedürfnisse zu äußern, sondern das meistens war das ja auch so, dass wir unsere Eltern auch in gewissen Rollen gesehen haben. Ja, die Mutter hat die Rolle, der Vater hat die Rolle und so haben wir das wahrgenommen. Ja, oder wir haben vielleicht die Rolle als Kind gehabt, Verantwortung für unsere Eltern zu übernehmen. Ja, wir waren dann für unsere Eltern da, mehr für unsere Eltern als unsere Eltern für uns. Also ich habe erwachsene Klienten, die haben als Kind die Rolle gehabt, die Streitschlichter der Eltern zu sein. Ja, und das überträgt sich natürlich auch in die Erwachsenenbeziehung. Das heißt, oder auf den Arbeitsplatz. Ja, wenn ich zu Hause nicht gelernt habe, Grenzen zu setzen und mir wurde das nicht vorgelebt, dann kann ich das später auch schwer. Und es geht einfach darum, erlerntes Verhalten wieder zu verlernen. Quasi das sich auch abzutrainieren, um wieder zu sich zu kommen. Oder ich habe erwachsene Menschen, die sich nicht erlauben, ihre Träume zu leben, weil sie ihren Eltern gegenüber ein schlechtes Gewissen haben, weil sie sich verantwortlich fühlen für ihre Eltern. Und dieses Konstrukt haben halt die Eltern mal ins Rollen gebracht. Die Eltern hatten eine Verhaltensweise, was dem Kind das Gefühl gegeben hat, ich muss für die Eltern da sein, ich darf nicht meins machen. Das ist zum Beispiel Abhängigkeit, ja, zwischen Eltern und Kind, eine ungesunde, toxische Abhängigkeit, die wir dann auch später in Beziehungen erleben. Wenn Menschen aus so ungesunden Beziehungen nicht rauskommen, hat das natürlich auch was mit dem Elternhaus zu tun. Natürlich Trennungen sind immer Trauma, sind immer eine Bindungsunterbrechung, haben Einfluss auf unser inneres Kind und auf Beziehungen im Erwachsenenalter. Das heißt,
egal in welchem Alter die Trennung
stattgefunden hat. Also die ersten 1 bis 7 Jahre sind die prägendsten. Ja, man mit 7 Jahren sagen wir, ist eigentlich die Entwicklung quasi, was die Prägungen angeht, abgeschlossen. Das heißt, mit 7 Jahren ist deine Persönlichkeit sehr gefestigt. Was da passiert dann nach den 7 Jahren, ist eigentlich noch das, was so ein bisschen dazukommt. Von 1 bis 7 sind die prägendsten Jahre.
Jetzt sagen wir mal, so ein bestimmtes Traumata, das sich sehr beeinflusst, kommt in einem Coaching mit dir zutage. Wie geht man das dann an? Man macht es sich erstmal bewusst und gibt es dann Methodiken, die man anwenden kann?
Genau.
Oder ist es eine Art Affirmation oder ein Glaubenssatz?
Es ist erstmal so, dass ihr alle, wenn ihr eure quasi erstmal so ein bisschen gucken wollt, wie fange ich denn an? Es geht erstmal darum zu schauen, in welchem Muster, in welchem Verhalten finde ich mich immer wieder. Ja, das kann sein als Mutter, ich komme immer wieder in so ein Verhalten, dass ich sehr schnell impulsiv handel, ja, dass ich sehr schnell innere Unruhe verspüre, wenn meine Kinder laut werden, dass ich vielleicht viel schreie, dass ich starke Ängste habe, was mein Kind angeht, dass ich mein Kind sehr schwer loslassen kann, dass ich halt immer wieder so gewisse Verhaltensweisen sich zeigen und mal zu beobachten, okay, was fühle ich denn dann und was kommen mir da so für Gedanken? Ne, das heißt, ich fange an, mich mal selber zu beobachten. Ich gehe in mein Bewusstsein und beobachte mein Denken, Fühlen und Handeln. Und wir können auch mit Affirmationen machen, das mache ich aber eigentlich so ein bisschen nur nebenbei, weil bei Affirmationen ist es wichtig, dass wir die auch fühlen. Und wenn Trauma noch wirkt und wir am inneren Kind heilen und arbeiten und ich zum Beispiel sage, ich bin wunderschön, aber ich habe einen inneren Kindanteil in mir, der lehnt mich total ab, auf körperlicher Ebene vielleicht und auch in Gedanken, also ich kann mich einfach nicht annehmen, wie ich bin, dann bringt mir diese Affirmation noch nichts, weil es wichtig ist bei Affirmation, dass ich sie fühlen kann. Und um wirklich zu fühlen, ich bin schön, brauche ich erstmal einen weit geheilten Anteil, der vorher noch fühlt, nicht schön gewesen zu sein. Das kommt zum Beispiel auch mit aus der Kindheit, Bodyshaming, wenn Mütter sehr stark auf ihr Äußeres fixiert sind, wenn Mütter zum Beispiel den Kindern vorleben, wenn du das und das und das isst, wirst du fett, wenn Mütter ihren Körper verstecken, weil sie sich sehr, sehr unwohl fühlen, dann hat das natürlich auch traumatische Ausprägungen auf die Kinder, vor allem auch bei Töchtern. Später geht es dann in vielleicht auch nicht gesundes Essverhalten. Viele haben, mit denen ich gearbeitet habe, haben Essstörungen entwickelt. Also da spielt die Mutter eine große Rolle, was sie quasi den Kindern vorlebt. Und wenn wir als Mutter nicht in unserer Selbstliebe sind, dann übertragen wir das auf jeden Fall. Und das war ich, Nora, lange Zeit nicht. Ich bin jahrelang zu Hause rumgelaufen und habe mich immer zu dick gefunden. Meine Kinder haben das mitbekommen auf jeden Fall und deswegen ist es halt einfach wichtig, sich erstmal selbst zu beobachten, seines eigenen Verhaltens sich bewusst zu werden.
Ja. Jetzt kommen wir tatsächlich mal auf dich persönlich. Ja. Du hast eben schon angedeutet, du hast 4 Kinder.
Ja.
Und dein ältester Sohn ist 20. Mhm. Was man jetzt nicht hört, ich aber weiß, ist, du bist 37 geworden.
Ja.
Das bedeutet aber auch meist nicht groß rechnen können. Du bist sehr jung zum ersten Mal Mutter geworden.
Genau.
Also verhältnismäßig jung. Das ist ja auch mal alles relativ, wie man sich fühlt, wie man ja im Leben steht und so weiter und so fort. Wie war das für dich, das erste Mal Mama zu werden?
Also es war auf jeden Fall eine sehr krasse Erfahrung, obwohl ich dazu sagen muss, dass ich mich da schon zu dem Zeitpunkt bereit für gefühlt habe. Also ich hatte sehr spirituelle Eltern. Mein Vater ist ja dann leider mit 9 Jahren gestorben, was somit das größte Trauma für mich war und auch sehr viel Verlustangst mit sich gebracht hat. Und natürlich auch den Anteil in mir geweckt hat, früh eine Familie haben zu wollen. Ne, wenn ich jetzt natürlich zurückblicke, würde ich keinem 17-jährigen Mädchen sagen oder Jungfrau sagen, krieg jetzt bitte ein Kind, sondern ich weiß heute aus meinem Bewusstsein heraus, okay, warum wollte ich das damals? Ja, und ich wollte es, um selbst eine Familie zu haben, die mir einfach zu früh gefehlt hat, ja, genommen wurde. Und ich hatte Unterstützung dann auch von meiner Mutter und von anderen Familienmitgliedern. Ich habe für mich aber damals schon sehr bewusst entschieden, wie ich meinen Sohn auf die Welt bringen möchte. Also ich hatte 3 Geburten im Geburtshaus und meinen ersten Sohn damals noch im Krankenhaus. Aber mir war schon klar, dass ich stillen möchte, dass ich ihn fleischlos erstmal ernähren möchte. Auf jeden Fall, dass ich sehr viel selber kochen möchte. Also ich habe schon sehr viel positive Einflüsse, egal welche Trauma mir selbst in der Kindheit passiert sind, trotz allem von meinen Eltern mitbekommen, die mir ganz bewusst waren, die ich auch weitergeben möchte, obwohl ich so jung war. Also es hat für die damaligen Umstände gut funktioniert. Ja, aber es war natürlich auch oft ein Spagat zwischen selbst erwachsen werden, mit meinen Traumata umgehen und meinen Sohn haben. Ja.
Ja, das glaube ich. Wenn man so früh Mutter wird, wird man wahrscheinlich oft damit konfrontiert oder mit der Frage konfrontiert, ob das richtig geplant gewesen ist. Mhm. War das bei dir auch so?
Ja, und für mich war es geplant. Also für mich war das ganz klar so, dass ich gesagt habe, ich möchte ein Kind haben.
Ja. Mhm. Ist das verletzend, wenn Leute sowas fragen?
Heute nicht mehr. Ich glaube, früher war es so, dass viele halt dachten, was ist da los? Ja, wie kann das sein? Was hat die Mutter da falsch gemacht? Heute ist mein Selbstwert so wunderbar, dass ich mir darüber gar keine Gedanken mehr mache, was Menschen jetzt darüber denken, wie ich mit meinen Kindern lebe oder warum ich mein Kind mit 17 bekommen habe, sondern das ist okay. Jeder darf sich da seine Gedanken machen, wenn er möchte. Nee, verletzend war das nicht, nee.
Als du dann deinen Sohn in den Armen hattest und so ein bisschen reingewachsen bist, die ersten Wochen waren vergangen, hattest du da Gefühle von unendlicher Liebe, von Überforderung, von allem
Ja, von
gleichzeitig?
allem. Ja, also auf jeden Fall große Liebe. Ich denke jetzt auch gerade dran, weil es ja schon so lange her ist, wie
Ja.
das war. Und das war richtig schön auf jeden Fall. Es war natürlich auch oft eine Überforderung, aber was ich wirklich sagen kann, ist, wenn du so jung bist, ja, dann, und ich habe ja auch später Kinder bekommen im Alter über 30. Also so jung ein Kind zu bekommen, ist natürlich körperlich anders als mit 30 oder über 30. Und es ist auch anders von den Gedanken, weil du alles irgendwie,
Ja.
es fühlt sich an, du machst das einfach. Ja, also du, wie mit den Nächten und so, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, dass ich da so müde war wie vielleicht bei meinen anderen Kindern, sondern
Ja.
das fiel mir alles leichter. Also ich bin ja
Ja.
nebenbei dann auch, wenn der Linus mal bei meiner Mutter war, bin ich da noch damals dann in die Disco gegangen. Und also das hat, ich kann mir
Ja.
nicht vorstellen, dass ich da dachte, oh Gott, ich bin mal völlig am Ende. Ja.
Das heißt, du hast dank der Unterstützung deiner Mutter auch irgendwie trotzdem noch deine Jugend in
Ja,
Anführungsstrichen
total.
leben
Ja,
können.
total. Also ich habe beides wirklich parallel gemacht. Ich habe mich komplett ausgelebt mit meiner Jugend und nebenbei habe ich meinen Sohn gehabt, ja.
Macht man sich wahrscheinlich auch in vielen Dingen weniger Sorgen
Ja,
und
genau.
hinterfragt weniger.
Genau, ja. Also es hat Vor- und ich will nicht sagen Nachteile, aber ich sag dir auch, es ist auch schön. Also wenn ich jetzt meinen Sohn anschaue, das ist ein ganz schönes Gefühl, einen so großen Sohn zu haben. Und die ist auch eine ganz tolle Verbindung. Ja, weil der Altersunterschied halt so gering ist, diese 17 Jahre, das ist einfach eine ganz spezielle Verbindung auch. Ja, natürlich weiß auch ich, was ich heute anders machen würde und auch bei meinen anderen Kindern anders mache, aber trotzdem bereue ich da nichts. Ja.
Das ist ein schönes Stichwort. Du bist ja wahrscheinlich für die einzelnen Kinder auch unterschiedlich, eine unterschiedliche Mutter gewesen.
Ja, für alle, genau. Also ich habe.
Also das ist man wahrscheinlich sowieso, auch wenn die Kinder enger beieinander sind, weil man einfach mit seinen Erfahrungen wächst, aber doch mal so auf dieses Alter bezogen und dieses eigene Selbstbewusstsein, was man sich vielleicht auch erarbeitet.
Ja.
Kannst du uns da was dazu erzählen?
Ich habe ja dann mein zweites Kind mit 24 bekommen, meine Tochter Lila. Und das war natürlich auch schon anders dann als mit 17. Und so kannst du dir das vorstellen, sind meine Kinder auch immer mit meiner Entwicklung mitgewachsen. Ja, also wir haben dann quasi, wir sind dann öfter umgezogen. Meine Kinder haben auch drei verschiedene Väter. Das heißt, ich hatte natürlich auch ganz klar ein Muster in Beziehungen, was ich aus
Ja.
meinem Trauma natürlich mit übertragen habe und auch 15 Jahre daran gearbeitet habe, das aufzulösen und aufzuheilen, den Verlust meines Vaters und auch die Verbindung zu meiner Mutter zu heilen. Und natürlich resultiert daraus auch, das weiß ich heute und stehe da auch ganz offen zu, dass es drei verschiedene Papas sind. Das Konstrukt funktioniert aber auch sehr gut, ja.
Ja.
Und es ist auch für die Kinder sehr interessant, so zu leben, weil es halt sehr viele Einflüsse gibt, sehr viele verschiedene Lebensarten, die Kinder dadurch kennenlernen. Es ist nicht immer leicht für uns alle, aber es ist auch wieder. Also es ist schön auf der einen Seite, ein bisschen manchmal viel auf der anderen Seite, aber ganzheitlich gesehen finde ich es sehr schön, weil die Kinder sehr viele verschiedene Lebensweisen mitbekommen.
Ja.
Ja.
Kommen wir zum Supporter unserer heutigen Folge. Und das ist Kinderling. Kinderling ist die größte digitale Inspirationsquelle und zugleich Buchungsplattform für Freizeitgestaltung in Deutschland und der Schweiz. Und sorgt mit ihren Familien- und Kinderaktivitäten für ein diverses Angebot für jedes Alter. Was bedeutet das? Gemeinsam besondere Familienerlebnisse zu schaffen, haben die Gründer von Kinderling sich auf die Fahne geschrieben. Und zwar von Montag bis Sonntag, von Januar bis Dezember, zur Schul- und auch zur Ferienzeit. Ein Service, der natürlich genau in der aktuellen Zeit von immer größerer Wichtigkeit wird. Erleichtert uns Eltern das Leben und rettet das ein oder andere Wochenende. Kinderling gibt Ideen für Aktivitäten und hilft direkt bei der Umsetzung, beispielsweise durch die Buchung über ihre Website, und gibt Inspiration in der eigenen Stadt. Nicht nur für Eltern, sondern auch für Großeltern und andere Familienmitglieder genau das Richtige, wenn man schon jede Schaukel auf jedem Spielplatz der Umgebung ausgeschaukelt hat. Und andersrum ist Kinderling vielleicht auch für die eine oder andere Hörerin, die sich mit ihrer neu gegründeten oder auch schon etablierten Kinderaktivität oder Workshops selbstständig gemacht hat, ein super Tool, um sich bekannter zu machen und genau die richtigen zu finden. Die Nutzer von Kinderling sind nämlich offen für neue Erlebnisse und besonders dankbar für Ideen, wie sie ihren Familienalltag gestalten oder erleichtern können. Vor über 4 Jahren gegründet, gibt es jetzt schon in 9 Großstädten Aktivitäten über Kinderling. Dazu gehören Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln und Bonn, Frankfurt, Stuttgart, München und sogar Zürich. Außerdem findet ihr Kinderling natürlich im Netz, bei Instagram, Facebook oder Pinterest. Und ihr könnt euch beim Kinderling Newsletter anmelden, der wöchentlich erscheint und bei dem auch ich ab sofort immer mal ein paar Erfahrungen oder Tipps aus meinem eigenen Leben oder den Gesprächen in diesem Podcast teile. All das findet ihr nochmal in den Shownotes zu dieser Folge und könnt es ganz in Ruhe nachlesen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei bei Kinderling, es lohnt sich wirklich für groß und klein. Und jetzt zurück zu meinem heutigen Gast. Das finde ich sehr spannend, dass quasi unter deinem Dach einige der Aspekte wohnen und leben, die du eben schon angesprochen hast, die so passieren können im Laufe des Lebens. Ne? Also Beziehungen gehen auseinander, Verlust von dem eigenen Vater durch den Tod selbst oder durch auch die Trennung einer, genau. einer oder das Ende einer ja. Beziehung. Jetzt hast du gesagt, dass du seit knapp über 10 Jahren dir das Ganze ganz anders bewusst machst und an dir selbst arbeitest und dich selbst heilst. Und zugleich hast du gesagt, dass man eigentlich das Perfekte nicht das Erstrebenswerte ist und man auch schon gar nicht perfekt auf die Welt kommt. Mhm. Wie nimmt man sich denn bei all dem den Druck, seinem Kind die perfekte Mutter oder die beste Version seiner selbst zu sein? Weil offensichtlich ist das ja wahnsinnig schwer und geht vielleicht auch gar nicht, weil man da zu viele Aspekte mit sich trägt.
Also erstmal finde ich, brauchen wir da gar nicht so sehr auf die Kinder schauen, sondern die Kinder können einfach selbst sein. Ja, wir können die Kinder einfach selbst sein lassen, sondern wir können den Fokus auf uns richten. Und wenn wir den Fokus auf uns richten und die Kinder auch annehmen als unglaubliche weise Lehrer in unserem Leben, dann können wir da ganz viel draus lernen. Ja, und zum Beispiel, wenn unsere Kinder uns triggern, dann zeigen uns ja unsere Kinder, genau wie bei Erwachsenen, die uns triggern, einfach nur auf, wohin wir schauen dürfen. Ja, sie zeigen uns einfach nur unsere ungeheilten Anteile in uns, unser inneres Kind quasi, was sich meldet. Und Eltern, die das aber nicht wissen, die reagieren dann auf die Kinder genau so, wie es nicht so cool ist, ja, was dann für die Kinder wieder ein Trauma bedeuten kann. Das heißt, was wir machen können, ist einfach zulassen. Das steht für mich immer vor dem Loslassen. Wenn viele sagen, loslassen, 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 kommt für mich erstmal zulassen. Ja, also ich lasse erstmal zu, dass ich wahrscheinlich bis zu dem heutigen Tage nicht alles richtig gemacht habe. Und ich lasse auch zu, dass ich das vielleicht gar nicht machen werde in diesen 18 oder 20 Jahren, die jetzt mein Kind bei mir ist. Ja, und ich sage ja dann auch, dann lasse ich zu, dass ich mein Kind loslasse, weil es auch noch einen Teil des Lebens gibt, wo ich einfach mich zurückziehe und dass mein Kind dann leben kann. Ja, ich bin nur eine gewisse Zeit da, also ich bin immer da und die Liebe ist immer da und die Verbindung, aber irgendwann darf ich als Mutter auch zulassen, loszulassen. Ja, und mein Kind dann quasi seinen Weg gehen lassen, ohne meine Sachen da rein projizieren zu wollen, noch weiter oder ne? Und ich denke, wir dürfen einfach mal schauen, hey, meinem Kind geht's gut, ich gebe jeden Tag alles, was ich geben kann, ich setze mich auch mal hin und gucke, wie geht's mir überhaupt, wie fühle ich mich in meiner Beziehung zu mir, in meiner Beziehung zu meinem Partner, wie erfüllt mich das, was ich tue beruflich, ja, mein Kind zeigt mir ja ganz viel. Ja, also und mein Kind kann mir aber auch nur so viel zeigen, wie ich zeige. Wenn ich nicht über mich spreche und ich nicht sage, ich fühle mich heute traurig, dann wird mein Kind das nicht erfahren und wahrscheinlich auch schwer sagen, ich fühle mich traurig. Das heißt, wir können ja unserem Kind ganz viel vorleben. Zum Beispiel, dass es richtig ist, Emotionen zu zeigen, dass jede Emotion erlaubt ist. Alles darf gefühlt werden, alles darf ausgesprochen werden. Und deswegen, wir brauchen uns gar nicht so viel Gedanken über unsere Kinder machen. Wir sollten die Gedanken uns über uns selbst machen. Ja, und dann können wir, wenn wir wollen, da in die Arbeit gehen und dann können wir unseren Kindern quasi das ersparen, was dann vielleicht später nicht so cool ist.
Nehmen wir mal an, man weiß von sich schon, dass es besondere Trigger-Momente gibt oder Situationen, wo man immer wieder merkt, ich komme an meine Grenzen, ich bin gestresst. Meinst du, dass man das immer nur mit einem Coach aufarbeiten kann oder kann man das auch alleine schaffen?
Es kommt darauf an, wie stark die Trigger sind. Bei den, ich kenne Frauen, da ist es sehr impulsiv, dass sie dann auch Gegenstände werfen, dass handgreiflich, ja, das zu Handgreiflichkeiten kommt in der Beziehung und auch aufs Kind, weil der Trigger einfach so stark ist. Und ein Trigger ist ein Reiz im System, der mit dem Körper und deinem Nervensystem zusammenhängt, der quasi in der Kindheit schon aktiviert wurde aufgrund von Trauma. Und das heißt, wenn deine Mutter zum Beispiel selber sehr stark unruhig war, wenn da immer so eine gewisse Unruhe im Haus war, wenn du Eltern hattest, die impulsiv waren, die von 0 auf 100 an die Decke gegangen sind, dann hast du das einfach mitbekommen und dein System trägt diesen Trigger in sich und deine Kinder können den halt auslösen, ja. Und es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich finde es schwer, selbst zu heilen ohne Unterstützung, weil dafür braucht es unglaublich viel Bewusstsein, dafür braucht es genau das Trauma zu kennen, dafür braucht es innere Kindarbeit auf einem hohen Level selbst zu praktizieren, um quasi in diesen Momenten auch gut zu reagieren und nicht das Kind vielleicht anzugreifen oder irgendwie sehr, sehr wütend zu sein. Was wir machen können, ist zu atmen, ja, Breathwork, also wirklich durch die Nase ein- und ausatmen, wenn diese Welle durch den Körper kommt, des Triggers, wenn ich mich extrem überfordert fühle, wenn ich das Gefühl habe, nicht mehr zu können, dann verlasse ich den Raum, wo mein Partner gerade ist, wo mein Kind gerade ist. Ich nehme Abstand von der Situation, ich gehe sofort woanders hin, ich atme und gehe dann erst wieder zurück. Und das fällt aber auch vielen schwer. Ja, das ist auch ein Training. Der Trigger wirkt 90 Sekunden in unserem Körper. Es ist erstmal nur auf körperlicher Ebene ein Symptom und dann erst geht das in die Reaktion oder in die Emotion über. Die meisten Menschen schaffen es nicht, in 90 Sekunden da rauszukommen, sondern es wird viel, viel vor, viel, viel schneller interagiert. Ja? Genau, und das ist halt auch ein Training, Learning und gerade auch wenn Kinder dabei sind, empfehle ich immer, rauszugehen, atmen, kurzen Abstand zu gewinnen und dann wieder rein. Und auch dem Kind zu erklären, ich gehe jetzt kurz in das Zimmer und bin sofort wieder da. Ich brauche diesen Moment kurz für mich. Das Kind wird das verstehen, wenn wir es kommunizieren. Ja.
Wie hast du das alles selber erarbeitet? Also welche Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung hast du überhaupt, hast du gemacht?
Ja,
Wie begann deine eigene Reise
also ich habe
vor 10 Jahren?
eine systemische Coaching-Ausbildung, eine Ausbildung zur Paartherapeutin und eine therapeutische Ausbildung und habe dann irgendwann selbst angefangen, eigene Methoden zu entwickeln. Ich habe auch eigene Mentoren, die mich unterstützen. Ich arbeite selber noch mit einem Körpertherapeuten zusammen und habe irgendwann mich sehr stark angefangen, mit meiner Kindheit zu beschäftigen. Das heißt, ich bin dabei und habe es schon lange Jahre gemacht, aber es hört noch nicht auf, meine ganze Kindheit zu analysieren. Also
Und es ist entstanden dadurch, dass du selber gemerkt hast, die und die Punkte laufen eigentlich nicht so, wie ich sie
genau,
mir
also
vorgestellt habe.
genau, ich habe immer gemerkt, hey, irgendwas wiederholt sich hier immer wieder. Und dann wurde mir klar, okay, das Verhalten kenne ich von meiner Mutter. Hey, das hat mit meinem Vater zu tun. Das kann was Vorgeburtliches sein. Also diese starke Impulsive, diese Trigger, auch gerade wenn wir Kinder haben, so dieses Ungeduld, diese innere Unruhe, dieses ich kann jetzt nicht ruhig bleiben, das kann schon etwas Vorgeburtliches sein, dass quasi wir alle Emotionen, so könnt ihr euch das vorstellen, die unsere Mutter während der Schwangerschaft fühlt, Angst, Stress, Unruhe, Chaos, vielleicht durch ihre Beziehung, die nicht so cool ist gerade, oder wenn sie sich traurig fühlt oder alleine fühlt, wenn sie starke Angst hat in der Schwangerschaft, das geht alles in Form von biochemischen Stoffen in das System des ungeborenen Kindes über. Da sind Hormone wie Cortisol, wie Adrenalin zum Beispiel, die in unser System als Baby reinkommen. Und diese Hormone, diesen Cocktail von diesen Stoffen unserer Mutter haben wir in unserem System. Und wenn wir später sehr viel starke Unruhe verspüren, innere, ja, dann kann das noch damit zusammenhängen. Das ist dann eine emotionale Abhängigkeit, dass wir abhängig sind von genau diesen Emotionen, die unsere Mutter schon gefühlt hat. Und wenn wir das wissen, dann können wir das gezielt quasi heilen. Und das machen wir dann in Form von Atemtechniken, das machen wir in Form von innerer Kind- und Traumaarbeit, um einfach im Hier und Jetzt dein Körper und dein Nervensystem wieder in Einklang zu bringen. Es geht nämlich immer um Balance. Und wenn wir in unserer Balance sind, körperlich und nervlich quasi mit unserem Nervensystem, dann können wir auch im Umgang mit unseren Kindern viel, viel mehr Ruhe und Geduld empfinden.
Das heißt, das, was du heute beruflich machst, ist daraus entstanden, dass du dich mit dir selber
Genau, ja,
beschäftigt hast.
genau.
Und was hast du vorher gemacht?
Vorher habe, also ich bin gelernte Arzthelferin und habe beim Kinderarzt gearbeitet lange und auch im Krankenhaus. Und dann habe ich was ganz anderes gemacht, aber hatte halt auch immer wieder was mit Menschen zu tun. Dann hatte ich hier in Berlin zwei Cafés, also war
Ja.
in der Gastronomie sehr lange, was mir auch eine Zeit lang sehr viel Spaß gemacht hat, habe mich aber immer schon für Menschen interessiert, für deren Psyche, deren Geschichte. Habe dann die Cafés einmal mit 28 verkauft und einmal eins mit 31. Und dann habe ich mich komplett nach der Trennung meiner Beziehung damals von meiner letzten Tochter Luna mich entschieden, wirklich das beruflich zu machen, wo ich heute sage, was meine Berufung ist, die mich auch nach dieser Trennung gefunden hat, zu sagen, okay, ich unterstütze jetzt mit meinem Wissen, meiner Erfahrung, Menschen, sich davon zu befreien und wirklich auch nicht das, also ich habe viele Mütter, die sagen, ich möchte das jetzt endlich auflösen und bei mir gucken, ich möchte das nicht weitergeben. Ja, natürlich auch
Ja.
Mütter dazu unterstützen und Paare wieder zu sich selbst zu finden und einfach das aufzulösen, was da wirkt.
Was sind so die häufigsten Themen, mit denen tatsächlich Mütter zu dir kommen?
Bei Müttern ist es sehr oft, wie ich schon erwähnt habe, innere Unruhe, keine Geduld, sehr viel Triggermomente den Kindern gegenüber. Dann würde ich sagen, Partnerschaften, in denen sie leben, abhängige Partnerschaften, wo sie den Kindern lange vorgelebt haben, das sei eine schöne Beziehung, obwohl die Eltern sich gar nicht mehr lieben. Das heißt, sie möchten und sie merken schon an ihren Kindern, dass das einen Einfluss hatte, dass die Kinder sagen, wärst du mal lieber früher gegangen zum Beispiel, dass dann bei der Mutter wieder ein schlechtes Gewissen kommt. Also eigentlich ist es, den Kindern nicht mehr etwas vorzuleben, was eigentlich nicht ist. Und die Mutter, die bei mir anruft, fühlt sich sehr unwohl, fühlt sich traurig, fühlt sich auch in ihrer Beziehung alleingelassen, fühlt sich nicht gesehen, ist aber noch so ein bisschen im Zwiespalt, soll ich bleiben oder gehen, weil ich ja auch ein Kind habe. Ja,
Ja.
und ich sage immer, für die Kinder ist es nicht gut zu bleiben, wenn die Beziehung nicht mehr funktioniert, weil das ist nicht das, was das Kind später dir vorwerfen wird, sondern das Kind wird immer mitnehmen, warum sind diese beiden Menschen zusammengeblieben? Ja, und nicht, also ich bin überzeugt, eine erfüllte Mutter, ein erfüllter Vater ist tausendmal besser in einer Trennung, als wenn beide da zusammenbleiben fürs Kind, sich nichts mehr zu sagen haben, keine harmonische Verbindung leben. Und das ist so das, was ich sagen würde, was bei den meisten Frauen wirkt. Alleingelassen, nicht gesehen in der Partnerschaft, Angst zu gehen, obwohl ein Kind da ist, Angst neu anzufangen, Angst ohne Partner neu mit dem Kind anzufangen. Also
Ja.
Angst vor dem Alleinsein mit dem Kind.
Wie war das bei dir aus deiner eigenen Erfahrung? Du hast gesagt, du hast vier Kinder in vier sehr unterschiedlichen Lebensphasen bekommen. Du warst, bevor du jetzt selbstständig warst, Quatsch, dich selbstständig gemacht hast, auch schon zweimal selbstständig mit einem Café. Das klingt auch nach einer Menge Stress, den man so im
Ja.
Alltag um die Ohren hat. Dann auch noch mit Kindern. Hast du externe Hilfe? Wie war das Ganze bei dir mit diesen Ängsten und dem Druck?
Ich hatte natürlich Mitarbeiter im Café, hatte auch immer Freunde, die mich unterstützt haben, hatte immer eine Babysitterin und natürlich auch noch meine Mutter. Aber, also meine Mutter eher nur bei meinem ersten und bei meinem ersten Sohn und bei meiner Tochter. Danach hat sich das auch so ein bisschen verändert. Ich war schon immer jemand, der viel Energie hatte und der einfach unglaublich gerne viel gemacht hat. Also ich habe sowohl mich erfüllt gefühlt in meinen Selbstständigkeiten, aber auch als Mutter. Also ich habe bis heute immer gerne viel gemacht und habe wahrscheinlich, obwohl ich sage, jeder Mensch hat viel Energie, aber vielleicht ist das einfach in mir drinne, dass ich da einfach gerne viel mache und natürlich heute bewusster auf Pausen achte als früher. Früher habe ich mir wenig Zeit genommen für mich, natürlich auch aus meinen Überzeugungen heraus, ne, du musst machen, 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 machen. Heute ist das natürlich auch anders. Der Druck, wenn ich ihn verspüre, dann lasse ich ihn zu und weiß auch die Anteile, woher er kommt, verbinde mich wieder mit mir, gehe wieder in meine Entspannung und weiß, dass wenn ich diesem Druck nicht nachgehe, die ich nicht da reingehe, dass die Dinge viel besser fließen. Das heißt, wenn ich entspannt bin, dann float es alles noch viel besser, ob mit den Kindern, ob mit der Selbstständigkeit, mit allem. Ich weiß, es passiert nichts, wenn ich auch mal nichts mache. Es passiert nichts Schlimmes.
Ja.
Ja, aber na klar, ich kenne auch den Druck, natürlich. Also ich habe jetzt auch gerade gestern noch ein neues Programm wieder, wo ich jetzt 2 Wochen jeden Abend um 20 Uhr wieder mit Menschen in den Heilungsprozess gehe. Und natürlich ist da auch wieder ein gewisser Druck mit verbunden. Und wir können aber ganz viel schaffen, wenn wir uns strukturieren und wenn wir vor allem innerlich stabil und gefestigt sind. Denn für mich beginnt alles im Inneren und dann im Äußeren und nicht im Äußeren und dann im Inneren.
Ja.
Und ich habe gemerkt, je mehr ich mit mir verbunden bin, je mehr ich heile, das hat einen unglaublichen Einfluss im positiven Sinne auf meine Kinder, auf meine Selbstständigkeit, auf meine Beziehungen. Und ich hätte das, was ich heute mache, früher nicht so entspannt machen können. Also ich habe damals so viel gemacht wie heute, aber mit einem ganz anderen inneren Gefühl. Also ich habe dann zum Beispiel freitags, wenn die Kinder bei den Papas waren, wo ich die Cafés hatte, dann bin ich jeden Abend in die Bar gegangen, also jeden Freitag. Damals habe ich auch noch am Wochenende geraucht. Mittlerweile rauche ich nicht, trinke nicht, trinke keinen Kaffee, gar nichts. Und das war früher anders. Das heißt, früher gab es immer Mittel, um diesen Druck zu kompensieren, um mit dem Druck und dem ganzen Pensum fertig zu werden. Und die gibt es heute nicht mehr. Ja. Und das ist sehr entspannt.
Würdest du sagen, dass es genau aufgrund dieser Erfahrung, die du selber gemacht hast, so viel besser ist, andere zu erreichen, oder es dir leichter fällt, andere zu erreichen und die eben nicht das Gefühl haben, sie sitzen jemandem gegenüber, der alles im Griff hat, sage ich mal,
Ja,
seit
total.
Jahren und
Ja, ich sage auch nicht,
ja.
dass ich alles im Griff habe, sondern ich habe ja auch noch meine Sachen und das ist auch völlig okay. Auf jeden Fall. Also ich kann mich in fast alles, was die Menschen mitbringen, die zu mir kommen, selbst
Ja.
reinversetzen und es auch nachfühlen. Und ich glaube, das ist auch das, was wichtig ist und auch spürbar ist für die Menschen, mit denen ich arbeite, dass ich jemand bin, der das wirklich nachfühlen kann, ob es jetzt als Mutter etwas ist oder als Vater oder als in Beziehungen oder natürlich auch als Frauen, die Single sind, die keine Kinder haben, sich welche wünschen, aber erstmal aus Beziehungen raus wollen, wo das halt nicht gut wäre, ein Kind zu bekommen und trotzdem die Hoffnung nicht zu verlieren, ich kann noch mal einen Partner treffen, mit dem ich das erfüllen kann. Ich habe jetzt gerade eine Frau, die in einer wunderbaren Beziehung ist, wo der Partner auch ein Kind möchte, die jahrelang in ungesunden, toxischen Beziehungen war. Und das ist so schön zu sehen, was da alles möglich ist, ja, wenn wir in diese Veränderung kommen und quasi innere Kindarbeit machen und dann wieder in Beziehungen sein können, wo wir einfach uns ganz anders auch verhalten und auch andere Menschen anziehen.
Ja.
Ja.
Hast du so eigene Alltagsmethodiken für dich, die dir helfen, grundlegend die Balance zu halten? Irgendwelche Routinen oder?
Ja, also ich habe auf jeden Fall meine Routine, dass ich fast immer zu einer gleichen Zeit ins Bett gehe. Das ist zwischen 10 und 11. Also meistens wird das nicht später, eher 10. Dann stehe ich nach 8 Stunden ungefähr auf. Also habe immer eine bestimmte Uhrzeit, wo ich aufstehe und nehme mir dann erstmal morgens ein bisschen Zeit für mich. Wenn ich es schaffe, meditiere ich auch einmal am Tag. Aber auch da empfehle ich, sich da den Druck zu nehmen. Also auch gerade jetzt in dem Lockdown und dem Ganzen, es geht einfach nicht immer. Es geht nicht, dass ich dann meditiere, dass ich mir ein Journaling da morgens mache oder vielleicht noch für mich da lese oder so. Und das ist okay, denn wenn wir uns auch da diesen Druck rausnehmen, dann fühlen wir uns einfach entspannter. Wir können nicht alles immer erfüllen. Ja, und für mich ist das auch gar nicht der Anspruch. Aber wenn ich morgens aufstehe und weiß, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde vielleicht für mich als Mutter und da kann ich vielleicht meinen Tee trinken oder meinen Kaffee oder ich schaffe es in Ruhe zu duschen und dann bereite ich uns das Frühstück zu, dann ist das für mich ein wunderbarer Anfang, anstatt sich vielleicht, wie das oft suggeriert wird, auch gerade in der Welt der Persönlichkeitsentwicklung, wir haben diese Rituale und ich mache Yoga und höre dann noch einen Podcast und lese noch ein Buch und mache das. Okay, aber dann müsste ich vielleicht um 4 oder 5 aufstehen mit Kindern. Und das ist nicht das, was mir quasi, mir persönlich Nora zuspricht, weil ich dann doch lieber ein bisschen länger schlafe. Ja, sondern ich würde empfehlen, schau, was möglich ist. Und es gibt immer Zeiten im Tag, die du dir für dich nehmen kannst. Und wenn das 3 mal 5 Minuten sind, dann sind das 15 Minuten am Tag. Und schau da einfach, wie du das machen kannst. Ja, und genau, kleine Meditation, Atemübungen sind immer gut, sich was Gutes, Gesundes zuzubereiten zum Essen. Ja, sich was Schönes morgens zubereiten zum Frühstücken zum Beispiel oder mit einem Glas lauwarmem Wasser morgens starten. Das mache ich auch, um den Stoffwechsel in Schwung zu bringen. Ist super easy, kommt aus einer ayurvedischen. Dann fahren wir unser System erstmal schön hoch und lassen den Kaffee noch ein bisschen weiter nach hinten, verziehen ihn so ein bisschen weiter nach hinten. Und oder kuscheln mit den Kindern, ja, jetzt gerade. Also auch gerade während dem Lockdown zu sehen, okay, das ist viel. Ja, und bei mir läuft die Waschmaschine auch und dann ist da wieder die Spülmaschine und dann gehen wir da wieder einkaufen. Aber abends auch sich selber mal in den Arm zu nehmen und da könnt ihr euch dann auch schon mit eurem inneren Kind verbinden, mit dem kleinen Ich und zu sagen, hey, ich bin so stolz auf uns. Ja, ich bin so stolz auf mich. Ich bin so stolz auf das, was ich heute geschafft habe. Und dann kannst du dir ja mal überlegen, was das alles ist. Und das ist ja nicht wenig. Und nicht in
Jetzt.
diesen Gedanken zu gehen, was habe ich nicht geschafft. Ja.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, du verbindest dich in den Momenten auch mal mit dem inneren Kind, mit dem kleinen Kind deiner selbst. Du hast gerade an deinem Geburtstag war auf Instagram geteilt, dass du dich mit deinem 6-jährigen Ich verbunden hast.
Genau, ja.
Da würde ich natürlich gerne wissen, wie das aussieht, diese Verbindung, wie macht man das, wie verbinde ich mich
Ja.
und warum ist das 6-jährige Ich da?
Schöne Fragen, weil, also erstmal, ich sehe mich hier auch gerade, ich habe das Bild hier noch an der Wand, was ich auch in der Story hatte. Ich hatte lange, lange Zeit, also mein Vater ist ja mit 9 gestorben und ich konnte mich von 9 bis 13 Jahre nicht an meine Geburtstage erinnern. Und ich denke, das hat einen starken Zusammenhang mit dem Verlust meines Papas. Er ist im Dezember gestorben, im Januar habe ich Geburtstag. Das heißt, diese akute Trauerzeit ist unmittelbar an meinem Geburtstag gewesen. Das heißt, meine Psyche als Kind hat das komplett dissoziiert und kann sich nicht mehr erinnern. Das arbeite ich aber auch gerade mit meinem eigenen Körpertherapeuten natürlich dran, diese Anteile auch wieder zu integrieren. Und deswegen mein 6-jähriges Ich kann sich an wunderschöne Geburtstage erinnern. Und ich war jahrelang, Nora, an meinen Geburtstagen sehr melancholisch vor Jahren und sehr traurig. Und bin jetzt dabei, das zu shiften. Das heißt, ich nehme jetzt speziell an meinen Geburtstagen mein 6-jähriges Ich mit und integriere das richtig, um wieder in diese Freude zu kommen. Ja, die ich damals empfunden habe, weil meine Eltern beide zusammen waren, weil ich mich da gut gefühlt habe, weil ich Freude empfunden habe. Das heißt, wir haben hier gestern eine kleine Party gemacht und so wird es die Jahre auch weitergehen. Das heißt, ich nehme bewusst einen Anteil, der sehr viel Freude in sich getragen hat, bevor das in die Traurigkeit gegangen ist, und integriere diesen freudigen Anteil wieder. Ja, mein 6-jähriges kleines Ich. Und das heißt, das ist hier dabei, wenn ich Geburtstag feiere. Die Bilder sind da. Natürlich könnt ihr innere Kindarbeit super machen, wenn ihr Kinder habt. Ihr könnt euch mit eurem inneren Kind verbinden, wenn ihr euer Kind in den Arm nehmt. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Und genau, deswegen das 6-jährige Ich.
Und das heißt, du holst zum Beispiel Fotos aus diesem Abschnitt in deinem Leben hervor, um dich so ein bisschen wieder zu erinnern, tatsächlich, wie
Genau,
du
ja.
damals warst, was du erinnern kannst und wie du dich gefühlt hast.
Ja,
Spannend.
genau.
Jetzt habe ich außerdem gesehen, dass du etwas anbietest, das nennt sich
Holistic
Holistic
Healing,
Healing.
genau. Das ist
Was ist das?
ein neues Programm, was ich mit Katharina Duff entwickelt habe, einer wundervollen Frau und Freundin. Sie ist Coach für Frauen und Finanzen. Das heißt, sie unterstützt Frauen, in die Selbstständigkeit zu kommen und auch quasi ihr Money-Mindset zu verändern. Und unser
Ja.
Programm ist ein Programm für ganzheitliche Heilung. Das heißt, wir widmen uns den Themen innerer Kind- und Traumaarbeit, mentale Gesundheit, Body, Mind and Soul und auch erfolgreich und erfüllt sein. Also es ist quasi ein Gesamtpaket von allen Lebensbereichen. Und worum es sehr geht in diesem Programm, ist auf jeden Fall Grenzen setzen, denn Grenzen setzen ist etwas, was wir oder viele von uns nicht gelernt haben in der Kindheit und was uns zum Beispiel auch gerade als Mutter daran hindert, in unsere Energie zu kommen oder sie konstant aufrecht zu erhalten. Ja, also
Ja.
wenn wir unseren Kindern keine Grenze setzen, keine liebevolle, damit meine ich nicht ab ins Zimmer, das ist dann eine Bestrafung zum Beispiel, sondern eine liebevolle, ausgesprochene Grenze mit einem Bedürfnis dahinter, wenn wir die nicht setzen können, dann geht unsere Energie wahrscheinlich sehr schnell low runter. Und deswegen ist Grenzen setzen ein ganz wichtiges Thema bei Holistic Healing. Ebenso natürlich Trigger, Traumaaufklärung und auch, ja, wie du erfolgreich in die Selbstständigkeit kommst, ne? Wenn du noch Angst davor hast, wie du das überhaupt machen kannst als Frau oder als Mutter, wenn du noch blockierende Anteile in dir spürst, bin ich dafür eigentlich gemacht? Bin ich dafür eigentlich gut genug? Ja, mit dem, was ich vorhabe, nach draußen zu gehen, kann ich mich damit überhaupt schon zeigen oder nicht? Ja, und wollen die Menschen das überhaupt sehen? Es gibt ja schon so viele, die das machen zum Beispiel. Und schaffe ich das auch als Mutter, diesen Spagat Selbstständigkeit und Mutter hinzukriegen?
Ja,
Genau.
gute Frage.
Ja.
Sind das immer Gruppencoachings oder sind das auch Einzelstunden?
Also Holistic Healing ist ein Gruppenprogramm, ebenso wie One Love, heile deine Beziehung, was ich zusammen mit Fabian habe, wo wir Paare und Singles begleiten. Die Mental Journey, die ich habe, ist ein Einzelprogramm, ein Intensivprogramm, wo ich Menschen mindestens 3 Monate sehr intensiv unterstütze, Trauma und innere Kindarbeit zu machen. Genau. Und das andere sind Gruppenprogramme.
Wenn man jetzt also neugierig geworden ist, findet man dich auf, oder ich lasse es mal dich selber sagen, wo findet man dich überall?
Ja, also du findest mich oder ihr findet mich bei Instagram, theresas.mentaljourney oder auf meiner Webseite www.theresaschmidt-coaching.de und bei
Du
Facebook
hast einen
noch.
eigenen,
Podcast habe
ja,
ich
du hast einen
auch,
eigenen Podcast,
genau, den
genau.
Mental Journey Podcast, den habe ich
Ja.
auch. Und ja, das war's eigentlich. Vielleicht, wenn man meinen Namen noch eingibt bei Google, findet man mich auch. Aber
Ja.
das sind eigentlich so die Plattformen. Genau.
Du lebst in Berlin, aber heutzutage ist das wahrscheinlich nicht der Grund dafür, dass du nur an Berliner herantrittst,
Nee,
sondern das geht auch übergreifend,
das
ne?
geht übergreifend. Das geht Deutschland, Österreich, Schweiz. Genau.
Super.
Ja.
Ich danke dir sehr für deine eigene Reise und für die Reise, die du jetzt sozusagen teilst mit anderen. Ich werde all das nochmal ja, in die Shownotes schreiben, wo man dich genau findet. Das heißt, man musste jetzt nicht mit Zettel und Stift daneben sitzen.
Okay.
Ihr findet das alles nochmal in den Shownotes. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und bedanke mich sehr für deine Zeit.
Ja, ich danke dir, liebe Nora. Vielen, vielen Dank für dieses
Klasse.
wundervolle Gespräch. Dankeschön.
Sehr gerne. Wenn ihr jetzt also mal in euch horcht und demnächst Situationen beobachtet, bei denen ihr merkt, dass es hier und da vielleicht doch etwas gibt, was man besser beleuchten könnte, dann findet ihr alle Infos zu Theresa, wie gesagt, noch einmal in den Shownotes zu dieser Folge. Und auch Fragen könnt ihr entweder mir oder Theresa selbst schicken. Wir freuen uns auf jeden Fall wie immer auf den Austausch mit euch. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein bisschen Liebe da. Kommentiert den Post zu Theresa, liked ihr Foto, bewertet und abonniert den Podcast. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis dahin, eure Nora.